Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge im MCO-Talk, in dem es heute um was ganz anderes geht, nämlich um die Frage, was ist eigentlich ein Ratgeberroman und was hat das letztendlich mit Emotionscoaching zu tun? Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge MCO-Talk und ich freue mich sehr, es ist mal wieder eine Folge mit Gast. Ich bin nicht alleine hier. Und ich begrüße sehr herzlich Sandy. Und jetzt habe ich ganz vergessen, vorab zu fragen, Mercier? Ist das richtig ausgesprochen? Ja, Sandy Mercier. Sandy, schön, dass du da bist, dass du Zeit für uns hast.
Ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein.
Super. Sandy, ich stelle dich mal kurz vor. Und diese Vorstellung ist wahrscheinlich die kürzeste in diesem Podcast, die ich je gemacht habe. Sandy, du lebst in Berlin. Du bist Emotionscoach und du hast auch noch ein paar andere Coaching-Tools, Coaching-Ansätze im Gepäck. Da reden wir vielleicht später noch drüber. Aber dich kennen vielleicht manche Menschen eher unter Jule Pieper. Jetzt begrüße ich einfach auch die Jule in dir.
Ja, hi, genau. Jule ist der größere Anteil.
Jule ist der größere Anteil. Jule ist dein Autorinnenanteil, denn Sandy, du hast mehrere, ich würde jetzt schon fast sagen, viele Romane geschrieben und es gibt, ja, ich würde es jetzt mal so sagen, so eine Art Emotionsreihe bei dir. Es gibt nämlich ein Buch, das heißt Ich vermisse mich, Untertitel Wer bin ich ohne Wut? Und ein anderes heißt Ich brauche mich, Wer bin ich ohne Stress? Übrigens, Anekdote für dich und die Zuhörenden draußen. Als ich mir das aufgeschrieben habe, habe ich doch tatsächlich geschrieben, ich brauche dich und dachte, wow, das ist ein Freudscher gerade.
Ja, das ist ein Klassiker.
Also, ich brauche mich, wer bin ich ohne Stress? Sandy, wer war zuerst da? Die Autorin oder die Coachin?
Ich glaube, dass das eigentlich schwer zu sagen ist. Also, es sieht so aus, als wäre es eigentlich erst die Autorin. Ich habe ja erst angefangen, ein Buch zu schreiben. Das erste war ganz heimlich und rückblickend betrachtet wäre es ein Jule Pieper Buch gewesen. Also, okay. Jule Pieper Buch bedeutet halt schon mit, ja, eigentlich nennt man das, das ist jetzt sehr unromantisches Wort, Ratgeberroman. Mhm. Verlage sagen eher Belletristik mit Inspiration. Oder, keine Ahnung, Lebensweisheiten, Persönlichkeitsentwicklung, was weiß ich. Und dann habe ich ja richtig angefangen mit dem Autorensein, mit einem Thriller. Und dann kam erst quasi Jule Pieper. Und dann war das immer so eine Weile lang im Wechsel. Und eigentlich haben mir meine Freunde aber schon immer gesagt, ich sollte Lebensratgeberin werden. Wenn ich in der Therapie war, haben die mir gesagt, ich soll lieber Psychologie studieren. Also meine Therapeuten selbst haben mir das gesagt. Also, ne? Und das, ja. Ich glaube, beides war einfach schon immer da.
So als Fundament.
Genau, also dieses helfen wollen, dieses verstehen wollen vor allem, also warum tickt ein Mensch wie, das finde ich halt im Privaten super spannend, das finde ich im Coaching-Bereich super spannend und das finde ich auch im zum Beispiel Psychosula-Bereich total spannend. Okay. Also warum funktioniert jemand so und bringt dann jemand um oder warum tut der andere es nicht? Ne? Also ich finde, das sind so wahnsinnig spannende Sachen und deswegen war eigentlich beides immer schon da, schreiben und heilen.
Ja, krass. So, ihr Lieben da draußen, ihr merkt, es wird irgendwie eine andere Folge heute. Ich merke das schon. Mein Bauch ist ganz laut. Ach, sehr schön. Wann hast du angefangen zu schreiben? Und es gab ja einen Moment in deinem Leben. Und ich spreche den an, weil er auch sehr offen auf deiner Webseite steht, deiner Autorinnenseite. Es gab bei dir Breaks, die dazu geführt haben, dass du dein Leben quasi auf den Kopf gestellt hast. Ich fände es schöner, wenn du es selber erzählst, als wenn
ja,
ich
gerne.
Den Zuhörenden erzähle.
Ja, also ich war das zweite Mal in meinem Leben in einem Burnout angekommen und das eigentlich schon recht früh. Und ich habe für mich verstanden, also damals hat nichts, ne, also meine Gesundheit war wirklich völlig katastrophal, mein Liebesleben war katastrophal, Arbeit war katastrophal, ich habe nur Überstunden gemacht, die waren sowieso schon alle im Burnout, ich war noch die Letzte, die übrig geblieben ist, durfte das ganze Team ersetzen, also es war, Führungsebene hatte sich gewechselt, das war, so also alles war gefühlt einfach nur furchtbar. Und dann bin ich halt in den Burnout gekommen. Und währenddessen ich beim ersten Mal sowas wie Therapie noch gar nicht wirklich gemacht habe, versucht hatte, aber nicht so richtig. Also es hat eigentlich hatte ich keine. Beim zweiten Mal wurde ich netterweise gezwungen von der Krankenkasse. Und ich würde sagen, die Therapie, das hat mir alles gar nicht wirklich was gebracht, aber ich wurde dann in die Reha geschickt. Und da habe ich eine Therapeutin kennengelernt, die war der absolute Oberhammer und die hatte wirklich genau meine Themen auf dem Schirm. Die hat auch gesehen, dass ich wirklich im Gegensatz zu vielen anderen, die da waren, die wirklich vorankommen wollte. Also ich war nicht da, um eine Auszeit zu haben, sondern ich war da, um wirklich zu verstehen, wie ich manche Themen, die ich hatte, bewältigen kann. Und dann hat sie mir immer noch so extra Aufgaben gegeben, damit ich wirklich noch weiter vorankomme und so. Es war so schön. Und während der Zeit hatte ich das erste Mal in meinem Leben ja überhaupt Zeit und habe dann so viel reflektiert, wer bin ich, warum ist das so gekommen, wie ist das passiert. Und dann habe ich gedacht, egal in welchen Job ich wieder gehe, ob in meinen oder ob ich einfach den Job wechsle, ich würde immer wieder an denselben Punkt kommen. Und eigentlich war alles, was ich immer wollte, was mich ja auch geheilt hat schon immer, das Schreiben. Und dann dachte ich, wann, wenn nicht jetzt? Und dann habe ich mich ganz spontan, ja, eigentlich aus dem Burnout heraus selbstständig gemacht als Autorin.
Wow,
Ja.
ordentlicher Sprung.
Ja.
Und sag mal, du hast ja diverse Ausbildungen gemacht. Du hast auch einen NLP-Background und du bist irgendwann auch im Emotionscoaching gelandet. Du hast geschrieben irgendwo, dass das Emotionscoaching für dich ein echter Change-Moment war. Was macht diesen Change aus? Witzig, EMCO-Institut sagt ja auch, be the change,
Ja.
sei du die Veränderung. Ja.
Das ist wirklich, also das ist das perfekte Motto, es passt so. Also ich habe das Gefühl, mit Emotionscoaching, was da passiert, ist einfach nachhaltig. Also weil alles andere, was ich vorher gemacht habe, hat oft mit Disziplin zu tun.
Okay.
Ja? Aber das, was wirklich, oder also man kann sich auch verändern, ja, aber dieses. Ich finde, mit Emotionscoaching, das ist einfach so nachhaltig, weil dann kann ich nicht mehr anders agieren. Also dann ist es keine Disziplin oder so, dann ist es keine Anstrengung, dann ist es kein, ich will jetzt halt anders handeln, sondern es ist ein, es geht gar nicht mehr anders. Es ist sowas wie so ein, ich habe gerade eine Kundin, die sagt immer, sie hat jetzt so einen Widerstand in sich und sie liebt diesen Widerstand, weil deswegen kann sie bestimmte Dinge, die sie vorher gemacht hat,
Nicht mehr
aber
machen.
das, die ihrem Selbstwert gar nicht so gut getan hat, die kann sie
Ja.
jetzt nicht mehr. Und
Okay.
ich finde, das beschreibt das ganz gut. Es gibt diesen Widerstand, der dafür sorgt, dass man automatisch Nein sagt, wenn man Nein meint.
Sehr schön. Und wie hast du Emotionscoaching selber kennengelernt?
Also ich hatte einen Coach über Instagram gefunden, Nina Schnitzenbaumer, und bei der hatte ich eine Breathwork-Session oder zwei. Und mit der hatte ich mich dann unterhalten und die hat mir überhaupt erstmal von Emotionscoaching erzählt. Ich habe später erfahren, dass ich vorher sogar schon davon wusste. Ich hatte das komplett ignoriert. Vorher hat mir das Wort Emotionscoaching einfach schon komplett Angst gemacht. Also wer will
Ja.
sich denn mit Emotionen beschäftigen? Fuhr ich schnell weg.
Okay. Ja,
Hat mir Angst gemacht.
es könnte ja ans Eingemachte gehen.
Richtig, also deswegen, das ist mir dann später dann nochmal eingefallen und auch eine Freundin von mir hat wohl mal eine Session mit mir gemacht. Ich kann mich daran aber fast gar nicht mehr erinnern. Und deswegen war ich dann jedenfalls bei der Nina und die hat, dann habe ich bei der ein Coaching gebucht und da sind wir halt ein paar verschiedene Themen angegangen. Und dann habe ich halt wirklich gemerkt, dass da irgendwas anders ist und ich dachte so, das will ich auch, weil ich habe auch Coaching gegeben für andere Autoren, einfach um ihnen zu zeigen, wie man vom Schreiben leben kann, wie man Marketing macht und solche Sachen. Und habe schon festgestellt, dass da gab es einen Punkt, wo ich mit denen nicht weiterkam. Und dann habe ich festgestellt, dass Emotionscoaching ja einfach so in die Tiefe geht. Und wie gesagt, man kann ja dann gar nicht mehr anders handeln. Und das wusste ich, das hatte mir gefehlt einfach. Und deswegen wollte ich das auch lernen. Und dann so bin ich zu Silvana und Lea gekommen.
Ja, sehr schön. Was ist Emotionscoaching für dich? Ist es ein Tool? Ist es Haltung? Also wie gesagt, ich habe ja eben gesagt, du kommst aus dem NLP auch. Bei mir, Wir haben eben vorher kurz erzählt, ich habe erst eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht, ich habe systemische Aufstellung gemacht, ich habe provokativen Ansatz gemacht, ich habe früher Brainwave gemacht. Für mich war M-Trace die absolute Veränderung für mich als Coach und in meiner Arbeit. Ich mache heute auch Mentoring. Das heißt nicht, dass das in jeder Begleitung zwingend vorkommen muss. Aber ich habe immer die Möglichkeit, wenn ich merke, da ist die Angst, da ist die Blockade, da geht es nicht weiter, da sind die Fragezeichen beim Gegenüber, über einen Methodenschatz zu verfügen, wo ich merke, und jetzt werden wir weiterkommen. Was ist das Emotionscoaching für dich in Abgrenzung zu den anderen Methoden?
Ich weiß gar nicht, ob man immer so Abgrenzung sagen kann. Also ich mache auch so spirituelle Sachen und solche Sachen. Ne? Irgendwie finde ich, fließt alles miteinander zusammen. Und ja, Emotionscoaching, würde ich sagen, ist vielleicht eine Lebensphilosophie. Also zu sich zu stehen und zu seinen Gefühlen. Und so kommt man ja auch immer mehr bei sich an. Also viele sind so weit weg von sich. Und wenn sie ins Gefühl kommen, dann können sie bei sich ankommen. Und dafür darf man aber vieles auch erstmal ausstellen und dafür darf man erst wieder ja, das wollen. Und dadurch, dass ich das ja selber, also von jeder Ausbildung, da ist jedes Mal sind einfach Meilensteine passiert, die so wahnsinnig toll waren, dass ich so krass gefühlt habe, wie anders das jetzt ist, dass ich dann natürlich auch immer genau die Leute angezogen habe, die das dann halt auch gerade wollten und in der Phase waren. Und deswegen, ja, das Wichtigste finde ich aber halt dann, bis heute noch zu begreifen, dass ob ich jetzt gerade wieder was wegdrücken will. Also das ist immer noch, dass ich mich beobachte und merke, oh, guck mal, altes Muster. Ne? Also es ist trotzdem immer noch eine Entscheidung, gehe ich jetzt ins Gefühl oder nicht.
Ja, oder gehe ich ins Muster wieder rein, ne?
Genau.
Oder mich dabei zu ertappen, aha, Moment, das kenne ich doch von
Genau.
hier, stopp, jetzt die Unterbrechung, ich habe es wahrgenommen. Ich kann jetzt wieder auf die anderen Dinge zugreifen, die ich auch
Ja, ich gehe dann
gelernt
direkt ins Gefühl rein. Also wenn ich das merke, dass
habe.
da wieder irgendwas passiert, gehe ich direkt ins Gefühl rein, dann komme ich wieder irgendwo hin und bin manchmal auch wieder sehr überrascht, wo es überhaupt hingeführt hat. Und dann, ja.
Also ist M-Trace für dich, du hast ja eben schon gesagt, du möchtest gar nicht so gerne von Abgrenzung sprechen, sondern es ist für dich wie so eine neue Farbe in der Palette dessen, was du so anbieten kannst.
Vielleicht ist es sogar die wichtigste Farbe, ja.
Okay. Ah, okay. Ja. Ja.
Weil
Ist.
ich finde, also mit Emotionen, also alles steht und fällt damit. Also ich finde, das ist so der Grundstein.
Ja, und wir haben so gut gelernt in unserer Gesellschaft, in diesem Leben, das so ein hohes Tempo hat, wo so viele andere. Es ist ja früher, ich habe immer gesagt, so ein Grundrauschen. Es ist ja gar kein Grundrauschen mehr. Es ist ja eher so ein Gefühl, als stünden wir neben so einem Wasserfall. Und wir müssen sehr viel Kraft aufwenden, um uns auf das eigene zu konzentrieren, neben allem, was die Welt gerade so für uns bereithält. Ja, da ist das Hören auf die Emotion, das wieder wahrnehmen können der leisen Töne oder auch das nicht wegducken, wenn die lauten Töne kommen. Das ist wirklich, das ist das
Ja, und
A.
ich denke, das ist, was die meisten heute eben nicht mehr können. Es ist auch so spannend, wenn ich dann nach Gefühlen frage, dass die meisten irgendwie gefühlt nur noch 5 Gefühle kennen. Ne? Also dieses, oder ja, mir geht's gut, mir geht's schlecht, ja, was heißt denn das? Ne? Also das ist total interessant. Und deswegen glaube ich, dass halt Emotionscoaching so wichtig für die aktuelle Zeit ist. Kann sich auch irgendwann vielleicht nochmal wandeln, nur für die aktuelle Zeit habe ich das Gefühl, sind die Menschen so weit weg von sich und ihren Emotionen, dass das einfach das Wichtigste ist, da wieder die Leute hinzubringen
Ja, bin ich
und
bei
sich
dir.
selbst.
Ja, ich habe kenne das auch, Situationen, wo eine Klientin auch sagte, ich kann nichts fühlen.
Genau.
Und es war wahnsinnig schwer und es war ein Riesenerfolg, als sie zum ersten Mal in einer Coaching-Sitzung was gefühlt hat und dann aber auch draußen. Na, als sie ein Erlebnis hatte, wo und sie hat ganz begeistert erzählt, Mensch, du glaubst es nicht, ich war wütend und ich konnte es zeigen.
Ja, mich hat auch die eine Kundin angerufen und sagt, ich hatte einen Streit mit meinem Mann. Und sie hat dann sehr geweint und sie meinte, vorher hätte sie nie jemanden angerufen. Und gleichzeitig hat sie gesagt, sie hat ihm halt wirklich so einfach gesagt, was sie fühlt und denkt und dass sie total dagegen ist. Und früher war sie eher so, ach, na, so dieses, also sie hatte diese Wut, aber sie hat sie halt nicht zum Ausdruck gebracht, weil sie sich gar nicht getraut hat, sie zuzulassen. Und das sind einfach so schöne Erfolge.
Ja, auf
Also
jeden Fall.
klar, man hat erstmal einen Streit, ja, aber es ist halt, ich fand, das war ein Riesenerfolg.
Ja. Und sag mal, du hast ja, also viele draußen kennen Level 1 bis 4, also diese, ich sag mal, die einzelnen Module der, der Ausbildung in M-Trace Emotionscoaching. Hast du ein Lieblingslevel?
4.
4. Okay. Also da sind wir einfach für die draußen, die es jetzt nicht so genau kennen, sind wir bei den Aufstellungen ganz klassisch, ne? Natürlich kommt auch, wenn wir mit Anteilen arbeiten, ist das mal sehr aufstellungsähnlich. Wir haben auch solche Anteile im Level 3, wenn es um die Heldenreise geht. Aber in Level 4, da haben wir vier klassische Formate für alle draußen, einfach mal so ein bisschen inneres Team, ja. Das ist wunderbar. Und also ja, imaginative Aufstellung nicht im Raum, sondern in der Vorstellungskraft des Klienten, der Klientin.
Ich
Wirklich
habe auch am
toll.
Wochenende gleich wieder zwei und ich freue mich so drauf. Das ist
Ja.
pure Demut jedes Mal, wenn die an den Punkt kommen, wo sie dieses Gefühl, was sie nie kennengelernt haben, wo sie ein Leben lang daraufhin ja eigentlich ja all ihre Muster hatten und darauf hingearbeitet haben. Und wenn sie dieses Gefühl erleben, das war für mich persönlich, als ich es das erste Mal erlebt habe, das Allerschönste auf der Welt. Und auch das zu erleben, ist für mich einfach pure Demut. Also das.
Ja.
Ach, kriege ich immer gleich Gänsehaut, wenn ich daran denke.
Ja, das kenne ich.
Ja.
Das ist, glaube ich, was, was uns als Emotionscoaches dann auch verbindet irgendwo. Hast du auch eine Lieblingsintervention?
Also, ich würde sagen, das Grundfühlen eigentlich, also der Grundprozess, das ist, also da funktioniert ja eigentlich immer und ist gut. Und ich würde aber trotzdem sagen, Familienaufstellung. Also,
Okay.
das ist, ja, mag ich eigentlich am allerliebsten.
Jetzt gehen wir hier noch mal kurz rein, einfach auch noch mal für draußen. Bei Familienaufstellung kennen die meisten Leute im Raum und auch ganz viele mit Stellvertretern. Es läuft ja bei uns im M-Trace Coaching einfach mal komplett anders ab. Ja, weil wir halt diesen imaginativen Raum aufmachen. Das heißt, die Klienten, Klientinnen sehen vor sich einen Raum, sei es eine Bühne, ein Spielfeld, eine Wiese, was auch immer für diese Person der geeignete Raum ist. Und also ich arbeite vorher mal sehr genau raus, wer ist alles wichtig. Ne? Und wir wissen ja, es sind ja eben nicht nur Personen. Es können da ja manchmal auch Gegenstände, Orte, sogar Gefühle sein, die da mit in der Aufstellung kommen. Ich finde es auch wahnsinnig faszinierend. Ich sage immer, in dieser Art Aufstellung kann ich noch mehr verändern oder kann Klient, Klientin noch mehr verändern, als in der Aufstellung im Raum mit Stellvertretern oder mit Hütchen oder auf dem Systembrett, wie auch immer. Ne?
Ja, ich habe andere Aufstellungen nicht gelernt, deswegen weiß ich es nicht. Ich habe allerdings manche Sachen schon gehört, also wo dann zum Beispiel auch gar nicht die Zeit da ist oder so, und wo man dann einfach ab einem bestimmten Punkt abbricht und bis dahin reicht es und so. Deswegen, ich finde auch der Vorteil, dass man eben keine anderen Menschen braucht, ist ja organisatorisch auch viel schöner. Und die meisten wollen das ja eben auch gar nicht, dass viele Leute noch mit dabei sind. Und deswegen finde ich das auch unfassbar schön und so
Und dann,
leicht.
ja, sag mal, arbeitest du online oder in Präsenz oder beides?
Also viel online, nur Familienaufstellung. Bisher möchte ich sie nicht online machen. Ich
Okay.
kann das gar nicht so richtig erklären. Also ich mache das bisher so, dass ich mir einen kompletten Tag einfach einplane. Man weiß nie, wie lange die halt gehen, und das wissen die auch. Und es dauert so lange, wie es dauert. Und ich habe die dann aber vor Ort. Ich habe die bei mir. Wir gehen dann zwischendrin mal spazieren, lassen es sacken,
Okay.
gehen mal essen. Also wir machen dann so einen ganzen Tag draus. Und also das ist mir irgendwie schöner. Und bisher ist es auch gut angekommen. Und vielleicht ändert sich das irgendwann noch mal. Also gerade wenn ich vielleicht aufs Land ziehe oder so.
Könnte
Noch wohne
sein.
ich in Berlin, und
Ja.
das ist möglich, und manche kommen auch extra, also jetzt kommen gerade zwei extra angereist aus Hessen.
Wow.
Das ist dann, weißt du, also ich finde, das ist dann für alle Beteiligten nochmal auf einer ganz anderen Ebene was Besonderes. Und mir ist es immer so wichtig, dass diese Dinge was Besonderes sind.
Ja,
Ja.
schön. Ja, schön. Also ich habe auch sehr gute Erfahrungen mit Online-Aufstellungen gemacht.
Ja,
Einfach
sagen mir auch
wirklich.
viele. Ich kann es mir auch immer mehr vorstellen, umso öfter ich welche mache. Und trotzdem noch will ich es nicht.
Nee, ist doch super. Also wenn du so ein tolles Setting schaffst, wir wissen, Setting und das Setting beeinflusst die Beziehung und wir wissen, das ist die halbe Miete bei unserer Arbeit, ne?
Das stimmt.
Dass die Menschen ja einfach gut andocken an uns und wir an den Menschen. Von
Ja,
daher.
und auch die fühlen sich wohl. Dann habe ich auch Öle im Diffuser, die halt dazu dann auch gerade passen. Ne, dann, also dann kommen die schon rein und denken so, ach Gott, hier riecht es aber gut. Also das kann ich ja nicht schaffen, wenn die in ihrem Raum sind. Und was ich zum Beispiel bei den Ausbildungen bei Silvana und Lea so toll finde, ist, dass ich ja auch extra nach Siegburg fahre. Und da bin ich nicht mehr in meiner Welt. Und ich habe das Gefühl, für dieses, ich tue etwas für mich. Und ich bin raus aus meiner eigentlichen Welt. Das ist sehr förderlich dafür. Deswegen, für die ist das dann halt auch ganz oft, gerade wenn sie von weit her kommen, etwas sehr Besonderes, weil sie sich dafür extra einen Urlaubstag nehmen, weil sie extra anreisen. Dann buchen sie sich oft sowas wie erste Klasse, weil dann geht es vielleicht ums
Ja,
Thema
schön.
Gönnen, ne? Oder ein schönes Hotel. Und also dieses Buchen allein macht schon so viel bei denen aus.
Ja, es steigert den Selbstwert und die Selbstwirksamkeit, ne,
Ja,
enorm. Ja,
ja.
wunderbar. Das heißt, du hast ein Angebot, das zahlt einfach unendlich aufs rote Feld ein.
Ja.
Ja, wunderbar. Hast du auch eine Lieblingsemotion?
Lieblingsemotion, ja, ich würde sagen, wahrscheinlich Demut.
Okay.
Demut, Dankbarkeit, so. Ja, doch, ich würde sagen, das.
Warum?
Dankbarkeit begleitet mich eigentlich schon immer. Also ich bin schon früher, noch weit bevor ich Ratgeber gelesen habe, jeden Abend ins Bett gegangen und habe einfach für alles, was ich am Tag erlebt habe, mich bedankt.
Okay.
Also war schon immer so ein Ritual in mir. Und ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich das mache, lebe ich viele Dinge bewusster und nehme sie bewusster wahr. Und Demut einfach, weil es für mich so ein Gefühl ist von, da gibt es einfach so viel mehr da draußen und es ist so ein immer dieses Gänsehaut-Moment-mäßige.
Ja,
Ja.
schön. Sehr schön, danke. Kommen wir noch mal ein bisschen auf deine Bücher. Ich finde das ja mega spannend. Ratgeberromane. Ich hatte ehrlich gesagt dieses Wort in der Form noch nicht gehört, aber wo du es jetzt gesagt
Das ist
hast,
auch
dachte
super unsexy.
ich, ja, aber trotzdem, es ist ja richtig. Es ist ein unglaublich gutes Wort für das, was eine. Zumindest eine Welle im Moment, vielleicht eine Bewegung beschreibt, die wir ja im deutschen Buchmarkt sehen. Und wir haben es nicht nur im Self-Publishing, wir sehen es auch wirklich in den Verlagspublikationen. Das ist also angefangen beim John Strzelecki, das Café am Rande der Welt. Ich glaube, der hatte einfach eine Tür aufgemacht mit vor vielen Jahren, dass da ganz, ganz viele Sachen nachkommen. Hast du dich bewusst entschieden, sowas zu schreiben und mit Jule Pieper vielleicht eine Autorenfigur zu schaffen,
Nee, gar nicht.
gar nicht. Zufallsbund.
Ich kam aus dem Burnout, aus der Reha. Ich hatte dann ja den ersten offiziellen Thriller geschrieben und rausgebracht und habe auch ja gleich, also super gestartet zum Glück. Und dann war ich ja in der Reha und hatte da angefangen, den zweiten Teil zu schreiben. Und ich habe festgestellt, dass ich habe noch einen sehr humorvollen, lustigen Anteil in mir. Und der sehr umgangssprachlich auch ist. Und ich wusste, also ich kann so schreiben, ich sage dann auch Scheiße und solche Sachen. Also ich schreibe nicht literarisch, ich sag mal echt. Und dieser Anteil, der wurde leider zu groß bei der Protagonistin. Und das ist aber eigentlich ein Thriller und das tat nicht so gut. Und dann dachte ich, okay, ich glaube, ich habe einfach gerade genug von Ängsten, weil ich schreibe die Thriller, um meine Ängste zu verarbeiten. Das war mein Kanal immer, um mit allen herausfordernden Emotionen umzugehen. So, und dann hatte ich aber so viel gemacht und so viel über Ängste und das alles geredet und ich wollte einfach wieder lustig schreiben. Dann dachte ich, ja, okay, dann kam ich nach Hause und dachte, okay, ich will mal wieder was schreiben. Dann habe ich einfach angefangen, was für mich zu schreiben. Es sollte nicht mal ein Buch werden, ich wollte einfach nur ein bisschen selber Spaß haben. Und habe dann automatisch irgendwie die ganzen Sachen, die ich auch in der Reha gelernt habe, durch diese tolle Therapeutin, automatisch mit eingebaut. Davon war nichts geplant, es sollte nie ein Buch werden. Irgendwann war es halt fertig. Und dann dachte ich, naja, irgendwie scheint es ganz gut zu sein. Habe es meiner Lektorin geschickt. Die sagte, es gibt fast keine Anmerkung, was so gut wie utopisch ist. Und ich dachte so, das ist komisch. Dann habe ich es ein paar Leuten geschickt. Alle fanden es toll. Das fand ich komisch. Und dann dachte ich, ja gut. Habe ich überlegt, wie soll die heißen? Gut, die Person da, die Protagonistin, die ist Jule Pieper. Das ist ja eh nur ein einziges Buch. Nennen wir die Autorin einfach Jule Pieper, weil es ich form.
Ah,
Nie
okay.
irgendwie groß drüber nachgedacht. Das ist einfach passiert.
Okay. Ach,
Ja.
krass.
Ich habe auch noch nie einen Ratgeber vorher, glaube ich, gelesen gehabt oder so. Also das war
Was war das erste Jule Pieper Buch?
das Buch deines Lebens.
Und da gibt es ja, und dann gibt es die Reise deines Lebens.
Genau.
Mittlerweile verschiedene Teile. Ich habe
Ja.
gesehen, es geht bald nach Schottland.
Na, Schottland ist schon jetzt, genau.
Ah, ist schon
Schottland kam
raus.
jetzt im
Okay.
September, ja, doch, September, glaube ich, raus, oder? Nee, da war ich in September. Quatsch. Im September war ich in Schottland, im Mai kam
Ja,
das Buch raus. So.
okay.
Und nächstes Jahr im Mai kommt dann Schweden raus.
Ach, schön. Und sind es immer reale Orte, wo Sandy war und quasi
Ja.
Jule im Gepäck hatte, oder war da
Ja.
Jule und hatte Sandy im Gepäck?
Nee, nee, ich als Handy war da und habe dann Jule-Erfahrungen gesammelt.
Okay. Schreibst du dann vor Ort schon?
Unterschiedlich. Also bei der Reise deines Lebens 1, das war ja in Wien, da habe ich tatsächlich extra einen Zug gebucht, habe im Zug geschrieben,
Okay.
habe die Erfahrung in Wien dann auch direkt verarbeitet und alles. Aber normalerweise schreibe ich eigentlich eher Tagebuch und ja, schaue mir dann, wenn ich es brauche, nochmal später an, falls ich es brauche. Aber meistens ist es besser, wenn ich einfach drauf losschreibe und gar nicht so viel versuche, auch im Detail an der Echtheit zu bleiben, die mir da passiert ist. Genau. Also deswegen ist es unterschiedlich.
Ja, und sag mal, wenn ich jetzt auf das Buch gucke, ich vermisse mich. Wer bin ich ohne Wut? Hast du da eigene Wut verarbeitet dann auch?
Ja, total. Also ich hatte früher gar keinen Zugang zu Wut, weil mir Wut einfach immer Angst gemacht hat, auch aufgrund meiner Familiengeschichte. Und ja, habe das auch eigentlich schlecht bewertet. Also für mich hat Wut, wenn jemand wütend in einem Raum war oder so, ich habe sofort den Raum verlassen. Ich konnte das gar nicht aushalten. Und habe dadurch natürlich dann auch so einen Partner zum Beispiel mal angezogen gehabt und bin in so einer Beziehung gelandet, wo das natürlich das noch schlechter gemacht hat,
Ja.
weil ich dann sehr viel Wut in mir hatte, sie aber nicht zugelassen habe und dann auch selbst noch Angst vor hatte. Und dann ist mir was im Autorenleben passiert mit einer Kollegin. Und ich war zum Glück gerade in dem Emotionscoaching. Und da hatten wir eigentlich andere Themen, aber wir hatten so eine WhatsApp-Begleitung, was ich super cool fand. Und da konnte ich dir immer schreiben, wenn irgendwas gerade war. Und da ist eine Situation passiert. Da kam dann raus, dass die mich anscheinend wütend gemacht hat. Und früher noch, vor der Burnout-Zeit, da habe ich Wut einfach in Traurigkeit umgewandelt. Und das wusste ich schon. Und ich war dann so, ich wollte mich einfach nur verstecken. Und mein Emotionscoach hat mir dann so geholfen, in die Wut zu kommen und hat mir total viel über Wut erklärt. Und ich wusste, okay, ich habe gerade richtig viel gelernt. Ich glaube, das darf noch mal in einem Buch verarbeitet werden. Weil also, wenn ich schreibe, dann verstehe ich es noch mal auf einer ganz anderen Ebene.
Also du schreibst gar nicht nur für die anderen, du
Ich
schreibst.
schreibe in erster Linie immer für mich.
Ah,
Immer.
schön. Okay, schön, sehr schön. Ja, das finde ich ist ein cooler Ansatz. Ich merke, dass in meinem Kopf so nebenbei einfach noch so eigene Filme gerade ablaufen. Beim Stressbuch war es dann wahrscheinlich genauso, ne? Dass du.
Genau, weil ich war schon jemand, ich war ja wie gesagt, ich hatte ja zwei Burnouts. Das heißt, ich bin tendenziell jemand gewesen, der sich das Leben sehr, sehr voll gemacht hat. Und als ich dann oh Gott, die erste Ausbildung gemacht habe zum Emotionscoaching, es war, ich bin so krank geworden, noch währenddessen. Ich hatte alles, bin kaum nach Hause gekommen. Also es war wirklich, ganz viele Leute haben mir noch. Weiß ich nicht, Reiki und alles geschickt, dass ich irgendwie nach Hause komme. Und dann bin ich glaube, 3 Wochen ausgefallen und mein System konnte gar nichts mehr.
Okay.
Und es war aber so nötig, weil das System einfach wirklich richtig gelernt war. Ich konnte nicht mal was lesen, was gucken. Ich lag eigentlich nur im Bett da. Und ja, ich glaube, mein System hat einfach sehr verarbeitet. Und was dann passiert ist, war für mich der absolute Wahnsinn, weil währenddessen es vorher, wie ich ja vorhin schon mal gesagt habe, immer ein Kampf war, Nein zu sagen, habe ich plötzlich lauter Anfragen bekommen und dachte, warum sollte ich das machen? Ich habe das gar nicht mehr verstanden. Und ich habe so viele Dinge daraufhin losgelassen und verändert. Und habe dann festgestellt einfach, wie tief diese Ebene einfach gehen kann und wie das aber auch die eigene Identität verändert, wenn man plötzlich nicht mehr die Person ist, die eigentlich dauernd Stress hat, die dauernd irgendwie von morgens bis abends arbeitet, beschäftigt ist, Leistung darüber definiert, dass man, oder sein Selbstwert darüber definiert, dass man viel leistet. Und es hat so viel verändert, dass ich deswegen einfach nochmal ein Buch schreiben durfte.
Sehr schön.
Wollte
Sehr
raus.
schön, sehr schön. Du hast jetzt eben schon erzählt, dass du im EMCO-Institut die Ausbildung gemacht hast. Deshalb haben wir dich ja auch hier eingeladen. Wie bist du denn auf Siegburg gekommen? Hast du einfach gegoogelt und dachtest, oh, ist weit weg von Berlin, mache ich?
Also eigentlich ursprünglich wollte ich in Berlin das machen
Okay.
und ich glaube, das war, ich glaube, ganz ursprünglich war das so ein Zeitding wahrscheinlich. Und ich hatte auf der Website einfach schon ein super gutes Gefühl. Also ich bin jemand, ich mache ganz viel nach Gefühl. Und wenn mein Gefühl sagt, da fühle ich mich wohl, auch auf einer Website, also das ist sehr ausschlaggebend. Und dann, ja, ich finde, die Website allein wirkt schon nicht so männlich, wissenschaftlich irgendwie so. Und das allein hat mir schon ein gutes Gefühl gegeben. Und nachdem ich dann quasi das erste Mal da war, war das eine ganz klare Entscheidung, dass ich nie woanders hin möchte, außer dahin.
Okay, die große Liebe.
Große Liebe.
Sehr schön. Also würdest du auf jeden Fall das EMCO-Institut auch empfehlen?
Immer. Mache ich auch regelmäßig, ja. Also auch im Buch steht es ja auch nochmal drinne. Und auch so im Newsletter, wenn ich mit Menschen rede. Also ich empfehle das auf jeden Fall sehr oft.
Kommt, also im Buch kommt auch, ich sag mal in Anführungsstrichen, Emotionscoaching vor, ne? Wie hast du das da rein verarbeitet?
Das war echt der schwerste Teil. Also ich glaube, aber einerseits denkt man, man will es jetzt richtig gut machen, wenn es ein anderer Emotionscoach liest oder die Ausbilder, oh mein Gott, ne? Und dann, ich durfte mich davon wirklich lösen, weil am Ende des Tages, wenn ich schreibe, dann bin ich geführt von oben. Also ich denke nicht nach, ich tippe einfach. Es ist wie so ein Rausch. Und ich bin dadurch total ins Stocken gekommen und habe die ganze Zeit versucht nachzudenken. Und dann durfte ich das einfach loslassen und habe gedacht, komm, du hast schon lauter Emotionscoachings gemacht. Lass es jetzt einfach und alles, was jetzt passiert, jede Antwort, die Petra gibt, die ist jetzt einfach richtig. Und ob du jetzt, also da hatte ich ja noch nicht alle Level, ne? Rückblickend betrachtet, hätte ich mit Sicherheit wahrscheinlich vielleicht ein anderes Level sogar genommen oder was weiß ich nicht alles. Aber nein, darum geht es jetzt nicht. Es ist ein Buch. Es geht in diesem Buch um Wut. Es geht darum, dass jemand mal sieht, wie so ein Coaching ablaufen kann, um die Angst zu verlieren. Das ist der Anspruch. Du willst jetzt hier keine Doktorarbeit abgeben oder sonst was. Schreib, was du fühlst, weil das ist immer, das hat immer seinen Sinn. So. Ja. Aber es war
Schön.
schwer.
Ja, kann ich mir vorstellen. Also ja, kann ich mir vorstellen. vielleicht kennst du die EMCO-Postkarten.
Ja, hier
Ja.
liegt eine Freude.
Sehr schön. Manchmal sind da ja auch Zitate drauf, Sprüche, Gedanken.
Make yourself a priority, liegt vor mir.
Oh mein Gott, du bist ja bestens ausgestattet. Wenn du, Sandy, die nächste EMCO-Postkarte gestalten dürftest, was würde draufstehen?
Eine nur?
Ja, erstmal eine. Fangen wir mal
Also,
mit
mein
einer
Motto ist
an.
immer, mein PS ist, du hast es verdient, glücklich zu sein. Was ich jetzt mit vielen Jahren Erfahrung ein bisschen blöd finde, ist, dass da wieder das Wort verdienen drin ist. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass dieser Satz bei mir am allermeisten ausgelöst hat, weil dieses, du hast es verdient, glücklich zu sein, das hat trotzdem eine ganz krasse Wirkung auf mein System gehabt. Und anscheinend auch für die Leser. Und die sagen mir so oft, schreiben die mir, ja, und dann habe ich dran gedacht, Sandy sagt immer, du hast es auch verdient, glücklich zu sein. Also so, ne? Und deswegen würde ich, glaube ich, den Satz nehmen.
Ich finde es spannend. Ich hatte das Thema Verdienen kürzlich in einem Coaching auch. Und am Anfang war ganz viel diese Abwehr. Ich will das gar nicht verdienen müssen. Ich will einfach, dass es selbstverständlich ist, dass mir das zusteht. Ich will nicht drum kämpfen müssen. Und dann haben wir gearbeitet, haben einen Prozess gemacht. Und hinterher war dann so mit einem fröhlichen Lächeln, na, vielleicht habe ich es ja doch verdient.
Ja.
Also es ist, ich kann
Ja, aber
dieses.
weil das Wort verdienen hat schon diese
Ja,
negative
ja.
Wertung, weil ich kann es doch auch einfach verdient haben, ohne dass ich was dafür getan haben brauche. Also es kann ja, das eine schließt ja das andere nicht aus und trotzdem ist das Wort verdienen halt so irgendwie.
Ist mit Leistung verbunden.
Genau.
Verdienen ist mit Leistung
Genau.
verbunden. Und es ist ja auch, wenn wir gucken, so, wie lange gibt es diese Redewendungen schon, du musst dir das verdienen. Und also ich muss immer erstmal in Vorleistung
Ja,
gehen,
genau.
damit mir Vertrauen entgegengebracht wird, ich gut entlohnt werde, ich Anerkennung bekomme, was auch immer. Ne? Das ist ja so, Potpourri können wir ganz groß machen. Und dieses Verdienen für sich selber sprachlich so umzudeuten, dass man sagt, nee, verdienen kann man auch etwas vollkommen unabhängig von dem, was
Genau.
man macht. Ne?
Einfach so.
Einfach weil ich Mensch bin.
Ja.
Weil ich bin, durch Sein habe ich verdient, dass ich geliebt werde, dass ich gesehen werde. Und wenn wir das voneinander lösen, entsteht ja eine unglaublich große Freiheit in uns.
Voll.
Ja, schön. Sandy, gibt es noch was, was du den Zuhörenden draußen mitgeben möchtest? Über dich, über Emotionscoaching oder auch übers EMCO-Institut oder alles drei?
Also ab nach Siegburg.
Sehr
Und jeder,
schön.
der noch kein Emotionscoaching gemacht hat, es wird einfach grandios und es wird einfach echt sehr viel verändern. Und man braucht auch wirklich, ja, also viele haben einfach so eine wahnsinnige Angst vor den Emotionen. Nur wenn man die wirklich wieder zulässt, dann findet man einfach wirklich zu seinem wahren Selbst zurück. Und das ist einfach das schönste Glück und das Größte, was man sich wünschen kann.
Sehr schön. Und wir dürfen die Türen dafür aufmachen mit.
Genau.
Das ist nicht schön.
Eine Entscheidung.
Eine Entscheidung. Sandy, ich danke dir ganz herzlich.
Ich danke dir.
Es war ein kurzes, knackiges, spritziges Gespräch und ich glaube, dass unsere Zuhörenden draußen da auch ganz viel mitnehmen können. Auf jeden Fall hast du Lust gemacht auf dieses Arbeiten, auf dieses Emotionscoaching. Das ja
Ja,
manchmal
ich
noch
kann
so
es
ein
wirklich
bisschen
nur
nebenbei
von Herzen empfehlen. Hat mein
wunderbar.
Leben verändert. Be the change, ne?
Be the change, genau, das ist unser Schlusswort. Be the change. Ich danke dir.
Okay, tschüssi. Danke.
Okay. Diese Folge hat doch wirklich Spaß gemacht auf Emotionscoaching und darauf, ein M-Trace-Coach zu sein. Wenn du dich jetzt dafür interessierst und mal stöbern möchtest, wir haben dir in den Shownotes alles über die Ausbildungskurse zum M-Trace Coach verlinkt. Ebenso natürlich eine Verlinkung auf die Seite von Sandy und da ganz besonders zu ihrem alter Schreib-Ego Jule Pieper. Wie immer wünschen wir dir bis zum nächsten Mal gutes Fühlen.